Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wir sind zurück mit dem nächsten Teil unserer Retrospektive anlässlich des 10. Geburtstags der PlayStation 4 und Xbox One. Mit dabei ist natürlich wie immer der Robert. Moin moin Robert.
Hi, hallo.
In den letzten drei Teilen haben wir ja schon über die Anfänge der Generation geredet, wie kontrovers und auch ja, faszinierend die Enthüllung und der Start der ganzen Konsolen war, wie unser Launch-Erlebnis damals war, welche Titel wir uns geholt hatten und was dabei auch in den kommenden Jahren rauskam. Das haben wir chronologisch durchgezogen bisher und am Ende der letzten Folge waren wir dann mit dem Jahr 2019 fertig. Da wollen wir jetzt auch anschließen. Das heißt, wir schauen uns bzw. wir besprechen die für uns interessanten Games aus dem letzten Jahr der beiden Konsolen, bevor eben die Wachablösung mit PS5 und Xbox Series stattfand. Und holy shit, also das war auch echt so ein richtig starkes Jahr 2020, zumindest auf PlayStation 4. Ich habe jetzt gerade nicht den Xbox Rundown an Titeln vor mir, aber wenn ich mir allein die Titel anschaue, die damals für PS4 rauskamen, exklusiv auch noch, so zum, im letzten Jahr der Konsole, da kam echt super viel krasser Kram raus.
Mhm. Ja, also retrospektiv gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war wirklich richtig stark, aber mein 2020 wurde auf jeden Fall von Cyberpunk dominiert, weil auch an Exklusivtiteln für die Xbox, glaube ich, nicht wirklich viel rauskam. Also auf jeden Fall nichts Größeres, nichts Wichtigeres. Mit Ausnahme vielleicht von Ori, dem zweiten Teil. Aber ja, gerade für PlayStation kam da echt eine ganze Menge krasser Stuff raus.
Yep. Ich glaube, das nehmen wir dann auch als ersten großen Titel, den wir besprechen. Ori and the Will of the Wisps. Wir hatten Ori and the Blind Forest jetzt im Jahr 2015 extra ausgelassen, damit wir so ein bisschen im Bundle hier besprechen können. Mhm. Vielleicht fange ich mal an, wie so meine Berührung mit der Reihe ist. Ich hatte Ori and the Blind Forest relativ schnell auf dem Schirm damals schon, eben weil es so super schön aussah. Dieser malerische 2D-Metroidvania-Stil, den sie da hatten, sieht bis heute auch noch richtig gut aus. Also mit eines der bestaussehendsten 2D-Spiele, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht so wirklich warm geworden mit dem ersten Teil. Ich habe das echt mehrmals versucht, ich glaube so 3-4 Mal locker. Auch nicht nur so ein paar Minuten, sondern locker so 2-3 Stunden immer. Und deswegen war ich so ein bisschen skeptisch, ob mir der zweite Teil gefallen wird. Aber das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich hatte dann wirklich extrem viel Spaß mit dem zweiten Teil. Es war auch eins meiner liebsten Spiele aus dem Jahr. Ori and the Will of the Wisps. Liegt vor allem daran, dass sie viel am Kampfsystem geändert haben, dass es deutlich actionreicher wurde, dass es ein bisschen mehr Fokus darauf bekommen hat. Und ich fand generell das Movement irgendwie hat es besser geflutscht bei mir. Deswegen, ich bin immer noch versucht, jetzt, gerade weil ich den Teil so gut fand, in Will of the Wisps, dass ich dann doch nochmal irgendwann zurückgehe zum ersten Teil, zu Blind Forest. Aber ja, also ich habe es echt so oft schon versucht. Deswegen mal schauen. Aber ja, wie ging es dir mit Ori?
Also ich mag beide Teile sehr gern und also ich höre tatsächlich auch öfter eine andere Meinung, die also quasi eine ganz andere Richtung vertritt, dass Leute dann eher den ersten Teil ein bisschen besser finden als den zweiten, weil ja, der zweite macht halt eine ganze Ecke mehr, hat dann auch mehr Optionen oder ist halt so ein bisschen breiter aufgestellt, so was das Kampfsystem auch angeht, das wurde halt ein bisschen komplexer gestaltet als im ersten Teil. Das fanden dann viele nicht mehr so cool, die dann sich dann doch eher aufs Hüpfen konzentrieren wollten. Aber ich finde beide Teile richtig gut. Also die gehören beide zu meinen absoluten Favorites in dem Genre. Und ich kann das nur empfehlen, den ersten dann mal nachzuholen. Also gerade wenn dir der zweite dann gefallen hat. Ich finde, da gibt es eigentlich keinen Grund, warum dir der erste nicht gefallen sollte. Also für mich sind das echt starke Titel. Ich bin gespannt, was Microsoft mit der Marke macht in Zukunft. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die so ein bisschen pushen wollen und da auch Ori so ein bisschen als Maskottchen eine Zeit lang ja aufgebaut haben. Also es gab ja dann auch Merch davon, es gab den als Plüschfigur und so weiter. Also ein bisschen komisch, dass da nicht mehr viel gekommen ist in den letzten Jahren. Da könnte man auch echt mal gut irgendwie einen 3D-Ableger oder so machen. Aber ja, also im Grunde ist Ori für mich echt so eins der Highlights der ganzen Generation, würde ich sagen. Also es hat für mich dann auch so ein bisschen tatsächlich so die Tür geöffnet für das Genre. Also ich war vorher nicht so der Metroidvania-Spieler. Ich habe Castlevania oder so nie gespielt. Ich habe Metroid eigentlich nie gespielt. Und Ori war dann so ein bisschen so der Startschuss für mich, dass ich mich dem so ein bisschen öffne und mich dem widme.
Er ist ja von Moon Studios entwickelt, die eben die beiden Teile hintereinander entwickelt haben. Der erste kam jetzt 2015 raus und Ori and the Will of the Wisps dann erst 2020. Also sie haben über 5 Jahre daran gearbeitet, was auch krass war. Also ich glaube, gerade der zweite Teil war ewig lang angekündigt. Ich erinnere mich dann so ganz viele E3-Presskonferenzen, wo sie dann einen neuen Trailer dazu hatten und man dachte immer, ja, wann kommt's denn jetzt? Also ich glaube, 2017 wurde es enthüllt und dann 3 Jahre später kam es erst raus. Die arbeiten jetzt gerade an diesem Action-RPG, diesem Diablo-like. Ich weiß nicht, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Deswegen wäre es natürlich auch mal interessant zu wissen, ob und wie Microsoft da mit der Marke weiterfährt, ja. Weil ich kann mir irgendwie kein anderes Studio vorstellen, was da irgendwie die Zügel in die Hand nehmen will. Ich finde auch die Story oder das, was sie mit Ori erzählen, hat einen schönen Abschluss gefunden mit Will of the Wisps. Also von mir aus müsste da jetzt auch nichts mehr kommen. Ist auf jeden Fall eine super, super schöne und super auch gameplay-technisch tolle Reihe gewesen. Besonders eben für mich der zweite Teil. Und vor allem, was ich auch noch nicht unerwähnt lassen will, ist der Soundtrack. Der ist auch super schön. Von Gareth Coker heißt der, glaube ich, der Composer. Super toller Soundtrack auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht oder ob es da weitergeht. Aber das sollte man sich auf jeden Fall geben, wenn man so ein bisschen was für Metroidvanias oder so 2D-Games übrig hat. Also gerade der zweite Teil nimmt sich auch viele Beispiele nochmal an sowas wie Hollow Knight, was ein paar Jahre vorher rauskam. Das, glaube ich, hat mir dann auch nochmal besonders gut gefallen, dass es da so ein paar Parallelen gab. Ja, also toller Titel und gerne nachholen, wer es noch nicht getan hat. Im März kam es raus. Da kam dann nämlich Doom Eternal raus. Der zweite Teil der Reboot-Reihe, kann man glaube ich so bezeichnen. Ich glaube, der erste kam 2016 raus, Doom 2016. Wird sehr oft bezeichnet auch. Da ging es mir fast genauso wie mit Ori, muss ich leider sagen. Was ist hier leider? Da bin ich beim ersten Teil nicht so richtig warm geworden. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber Doom Eternal habe ich dann gespielt und hatte echt Fun mit, habe es auch durchgespielt. Richtig cooler Shooter, richtig brachialer Shooter, richtig harter Shooter auch teilweise. Also gab es echt so Stellen, diese, gerade mit diesem einem Gegnertyp, diesem Marauder, wie die heißen. Ist nicht zu spaßen auf jeden Fall. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich würde wahrscheinlich persönlich nicht so ganz in die Jubeleien der Presse mit eingehen. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber ich finde, es hat auch viele Schwächen. Es zieht sich relativ lang. Ich fand das Spiel ein bisschen zu lang und wird auch ein bisschen zu samey. Mir hat da so ein bisschen die Abwechslung am Ende gefehlt. Aber da frage ich mich auch bis heute, ob da mal wieder was nachkommt. Das ist auch schon wieder 5 Jahre her, oder fast 5 Jahre, 4 Jahre. Es gibt auch keine Ankündigung für einen neuen Teil. Deswegen mal schauen, was da It als nächstes macht. Eternal hat ja auch diese Einführung von diesem Grappling Hook, was auch eine gute Neuerung war, um das Movement so ein bisschen zu erweitern. Hat mir damals auch gut gefallen, das weiß ich noch.
Da ging es mir tatsächlich ähnlich wie dir. Also ich fand den 2016er gut, aber ich bin da jetzt auch nie so richtig in den Hype mit eingestiegen. Und bei Eternal hatte ich dann auch eine ganze Ecke mehr Spaß. Also ich fand das Level-Design da irgendwie besser. Es hat irgendwie besser für mich ineinander gegriffen alles. Also im ersten Teil, das weiß ich noch, da hatte ich ein paar Mal auch so Probleme, einen Weg zu finden. Und da musstest du so viel Schlüsselkarten suchen. Ich glaube, das war im zweiten Teil auch noch, irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Der erste Teil, der war mir dann irgendwie noch zu oldschool im Design. Ich finde, das haben sie in Eternal dann ein bisschen besser gemacht. Und ich hatte da auch echt viel Spaß mit. Ich habe mir dann auch den DLC gekauft tatsächlich.
Ach stimmt,
den ich bis heute nicht gespielt habe. Also das war so ein Spontankauf, weil ich dann irgendwie Bock drauf hatte, mehr zu spielen. Aber ich habe es halt nie durchgezogen. Aber ja, Doom Eternal ist echt ein cooles Spiel. Es sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ist super flüssig, gute Grafik. Hat dann, glaube ich, auch noch mal so ein Next-Gen-Patch bekommen für die aktuellen Konsolen, wo es dann auch noch besser aussieht. Ich glaube, sogar mit 120 Frames, wenn man will.
Ja.
Also ist echt, echt ein gutes Ding. Und ich glaube, die machen doch jetzt Quake. als Remake, wenn ich mich nicht irre. Aber ich bin da auch leider nicht so richtig bewandert, was so diese Oldschool-Arena-Shooter vom PC angeht. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was der Unterschied ist zwischen Quake und Doom. Also klar, es sind andere Franchises, aber wie die sich jetzt im Gameplay unterscheiden, keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das dann eine ähnliche Qualität haben wird wie die Doom-Remakes.
Dann hatten wir im April Final Fantasy VII Remake. Das war mein meist erwartetes Game natürlich in diesem Jahr wieder. Wurde damals spontan, beziehungsweise relativ kurzfristig wurde es verschoben. Und dann ist es direkt auch noch in den Anfang dieser ganzen Corona-Pandemie reingekommen, was ein ziemliches Chaos war zum Release damals. Es war damals so, dass Square Enix selbst das Spiel ein paar Wochen früher den Händlern geschickt hatte, weil sie Angst hatten, dass sie es nicht mehr können, weil eben Transportmöglichkeiten verschlossen werden oder verboten werden wegen eben Corona, dass eben da zu viele Sicherheitsmaßnahmen herrschen, was dazu geführt hat, dass das Spiel relativ früh im Umlauf war. Ich hatte meinen Disc hatte ich auch schon, ich glaube, eine Woche vorher, das war genau eine Woche vorher an dem Freitag, hatte ich damals meine PS4-Disc zu Final Fantasy VII Remake schon. Und ja, also ich habe da ja gerade erst einen Cast mit den Jungs von The World is Square aufgenommen, deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das meiste habe ich auch schon mal irgendwo gesagt zu Final Fantasy VII Remake. Ich glaube, das meiste war der Remake aller Zeiten gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn man sich auch die Reactions von damals anschaut, wie es enthüllt wurde, wie die Leute sich gefreut haben. Auch wie lange es gedauert hat, bis es rauskam. Es hat ja auch 5 Jahre gedauert, weil zwischendrin so ein Entwicklerwechsel war und alles noch. Jetzt steht gerade Rebirth an mit dem zweiten Teil des Remake-Projekts. War ja auch so eine Sache, wo viele dann damals skeptisch waren, ob das was werden kann, wenn sie dieses Game in mehrere Teile aufteilen. Würde ich jetzt sagen, es hat sehr gut funktioniert, es hat dem Spiel gut getan. Das hat dazu geführt, dass sie nichts rauscutten müssen, was so Asset-Qualität angeht und vor allem Locations und alles. Das war so damals die Sache mit dem PS1-Original. Du hast ja damals so diese vorgerenderten Hintergründe gehabt, die du halt relativ einfach statisch irgendwie hinter deine Figuren packen konntest. Da konntest du so viele verschiedene Locations, so viele Ortschaften reinbauen. Wenn du das jetzt heutzutage eben in einem 3D-Raum nachbauen musst, das ist halt so super viel Aufwand, was man heutzutage auch gar nicht mehr sieht in den meisten RPGs. Also so viele verschiedene Assets oder Locations, Biome und whatever, Gegnertypen, das ist echt untypisch, dass man so eine Vielfalt heutzutage noch bekommt. Deswegen war es die richtige Entscheidung, finde ich, im Endeffekt. Das Spiel selbst hat mir sehr gut gefallen, also gerade das Kampfsystem, die Mischung aus diesem, es ist ein Action-Kampfsystem, aber gleichzeitig haben sie eben trotzdem noch so den Kern beibehalten, was eben das Rundenbasierte damals ausgemacht hat. Das, finde ich, haben sie ziemlich genial gelöst. Und dann eben die Story, wie sie die nacherzählt haben. Klar, es gibt eben den Twist bei dem Ganzen, dass es eben nicht nur eine reine Nacherzählung ist, wo es auch kontroverse Stimmen zu gibt. Ich bin da ein Fan von, ich finde das richtig geil, was sie da machen, dass sie sich so ein bisschen einen anderen Weg getraut haben. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand da jetzt nicht so Bock drauf hatte, dass es nicht 1:1 wie das Original ist. Aber ja, also war mein Game of the Year damals und bis heute eins meiner liebsten PS4-Spiele.
Ja, ich spiele es ja gerade. Gerade ganz aktuell und ich finde es auch gut, muss ich sagen. Also ich bin, ja, ich glaube so circa halb durch, würde ich schätzen. Ich hänge irgendwo in Kapitel 11, glaube ich, gerade.
Ja, und so ein bisschen über die Hälfte, genau. Ja,
ja, also ich finde, es ist gut. Ich bin nicht mit dem ersten Teil vertraut, beziehungsweise mit dem Ursprungs Final Fantasy VII. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Und das ist auch so noch so ein bisschen mein Problem. Also ich finde, die Story kommt nicht so richtig in Fahrt bisher. Also klar, du hast diesen Konflikt gegen Shinra, heißt diese Organisation. Genau, und diese Rebellentruppe. Aber das quält und dampft irgendwie so im Hintergrund vor sich hin. Passiert aber auch nicht so wirklich viel. Und Cloud rennt halt eher so ein bisschen in der Gegend rum und ja, auch nicht so richtig zielführend. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe das Gefühl, es kommt noch nicht so richtig in Fahrt, finde ich. Also es lebt halt sehr von dieser Interaktion mit den einzelnen Charakteren, die man hat. Aber so das große Ganze, so rum, hat sich mir noch nicht erschlossen. Also ich bin neugierig, wo die Reise hingeht. Aber ja, gerade so inszenatorisch und auch vom Kampfsystem ist das schon cool. Also ich mag so Echtzeit-Kampfsysteme sowieso immer lieber als ja, diese klassischen rundenbasierten Kämpfe, von daher passt das für mich auch alles. Ja, also ich würde aktuell noch nicht so ganz in diese großen Lobeshymnen einstimmen, aber das soll noch nichts heißen, weil ich es halt erstmal durchspielen will und dann muss ich mal schauen, ob mich das dann genug gehypt hat, um direkt dann in Rebirth einzusteigen.
Ja, das ist aber echt ein guter Punkt, also gerade auch aus einer Perspektive, der du es halt eben nicht kennst, das Original, dass du eben sagst, ey, ich weiß noch gar nicht, um was da geht, es kommt noch nicht so richtig in Fahrt, liegt halt eben auch daran, dass der Teil in Remake, den sie geremaked haben, eben ja im Original halt die ersten 5 Stunden quasi nur sind und da eben noch nicht die große Bedrohung ja, vor der Tür steht. Also im Remake haben sie es zum Ende so ein bisschen abgeändert, dass du dann schon eher weißt, um was es geht oder was so das Ziel ist im nächsten Teil dann. Aber im Original hat sich das halt erst so entfaltet dann. Das war quasi der Spieleinstieg damals. Deswegen, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ja, also ich bin gespannt, wie du das Ende findest, ob du da irgendwie komplett überfordert bist oder ob du denkst, ja gut, also ich blick da ja vielleicht schon noch ein bisschen durch. Deswegen mal schauen, können wir dann in einem Folge-Podcast irgendwann mal drüber reden.
Ja, ich weiß halt auch, dass es im Rebirth dann ja so eine Open World gibt und die dann auch eher in so weiten, grasigen Landschaften stattfindet. Also ich bin gespannt, wie dieser Twist kommt im Setting, dass man da jetzt erst in dieser Cyberpunk-Stadt ist die ganze Zeit und dann auf einmal ist man dann in der weiten Landschaft unterwegs. Also wohin reist die Truppe und was ist mit der Stadt passiert? Also das weiß ich halt alles noch nicht.
Okay.
Und da bin ich dann schon gespannt, das zu sehen.
Ja, das war damals für viele so der Magic Moment im Original, dass du eben nach den 5 Stunden dann denkst, okay, das Spiel findet in dieser Stadt statt. Und da kommst du eben raus und dann, oh krass, okay, es gibt eine viel größere Welt. Gut, dann können wir direkt zu einem anderen, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich mit Final Fantasy VII Remake schon mein Spiel des Jahres. Das ist nämlich The Last of Us Part 2, was dann auch endlich nach, ich glaube, es wurde Ende 2016 angekündigt, ja, über 4 Jahre hat es gedauert, bis es rauskam. Und da gab es ja richtig krasse Kontroversen am Anfang. Also jetzt nicht nur, klar, es gab diese Leaks, die damals ein bisschen unverhofft verbreitet wurden online, dass dann ein paar Story-Details geleakt sind, die dann teilweise auch aus dem Kontext genommen wurden. Und ja, also ich muss im Endeffekt sagen, es ist für mich eines der besten PS4-Spiele auf jeden Fall. Ich finde ein paar Story-Entscheidungen nicht so super geil. Also ich bin nicht so der allergrößte Fan vom ganz Ende, aber so vom Pre-Final, sage ich mal. Aber so ansonsten ist es einfach so ein Top. Da gibt es halt echt wenig Games, die auf diesem Niveau mitspielen, sowohl was Produktionswerte angeht, was Storytelling angeht, was die Charaktere angeht. Ich finde, da ist Naughty Dog auch immer noch anderen Studios deutlich voraus, was so natürlich wirkende Interaktionen zwischen den Charakteren angeht, was Dialoge angeht, wenn du mit denen einfach rumläufst, wenn du dich unterhältst mit irgendwelchen Leuten. Es wirkt nicht gamey, es wirkt wirklich natürlich, wie als wäre es ein richtig gut inszenierter Film. Eine richtig gut inszenierte Firma mit richtig guten Schauspielern. Du spürst eben nicht diese NPCs in den Charakteren. Und ja, ich habe es letztens auch schon in unserer Review-Runde gesagt, als ich ein paar Takte zum Remastered gesagt habe, eben das Gameplay finde ich auch immer noch genial. Als Third-Person-Shooter, Survival, Stealth-Action-Game fühlt sich alles richtig gut an, hat ein richtig gutes Trefferfeedback. Ich finde es auch deutlich besser als den ersten Teil, was so die Gameplay-Mechaniken angeht, also gerade was Nahkampf angeht und was nochmal die Stealth-Möglichkeiten angeht. Ja, für mich eines der besten PS4-Games auf jeden Fall. Und vor kurzem, als diese Dokumentation rauskam zum Last of Us Part 2, hat der Neil Druckmann auch angeteased, dass wahrscheinlich doch noch eine Story übrig ist, die erzählen wollen in dem Last of Us-Universum. Was wahrscheinlich noch einige Jahre dauern wird. Ich rechne wahrscheinlich nicht vor 2030 damit. Deswegen mal schauen. Oh Gott. Ich habe Bock drauf auf mehr davon, aber ich Man könnte es auch so stehen lassen.
Ja, also wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, wie du auch gerade gesagt hast. Und es ist halt einfach in jeder Hinsicht ein herausragendes Spiel. Ich habe es ja dann erst ein bisschen später nachgeholt, wie so viele PlayStation-Spiele. Aber ja, es hat halt nichts von seiner Magie verloren sozusagen. Ich finde, es ist eines der besten Spiele überhaupt. Also ich würde das nicht mal nur auf die PS4 beschränken, sondern ich finde, das macht halt echt in vielerlei Hinsicht setzt halt wirklich neue Maßstäbe oder ist halt wirklich auf dem allerhöchsten Niveau dabei, was es halt gibt im Videospielbereich. Also es ist vom Gameplay her herausragend, die Story ist herausragend, die Inszenierung auch, das Leveldesign. Also ich das ist echt so ein Spiel, wo ich sehr wenig dran finden kann, was ich kritisieren würde. Also es geht für mich echt auf so eine 10 von 10 dann auch zu, die ich dem Ganzen geben würde. Also es ist einfach ein Must-Play, meiner Meinung nach. Es ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel.
Auf jeden Fall. Ich habe auch vor einiger Zeit, also ich habe das seit dem Release nicht mehr ganz durchgespielt. Ich habe es einmal angefangen mit meinem Bruder nochmal, der es noch gar nicht kannte, aber dann auch nicht durchgespielt bisher. Und ich habe auch gemerkt, wie viele coole Magic Moments es auch so in der Story gibt. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, weil ich da so ein bisschen im Tunnel war, vielleicht so ein bisschen wie Ellie selbst im Spiel, dass mir die gar nicht aufgefallen sind. Ich dachte nach dem ersten Durchspielen damals so, das war schon richtig gut, also richtig stark, aber mir kam es vor, als gäbe es im ersten Teil mehr Magic Moments. Und dem würde ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein widersprechen. Insgesamt ist es schon nochmal das bessere Game, so was Storytelling, Gameplay, Weltendesign angeht, das ist nochmal ein ganz Schippe obendrauf. Wie man die Story selbst findet, ist natürlich Geschmackssache. Also klar, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Würde ich wahrscheinlich auch so, die reine Story würde ich wahrscheinlich auch vom ersten Teil als besser bezeichnen. Aber es sind beides halt geniale Spiele, also meckern auf ganz hohem Niveau dann.
Ja, also ich fand es beim Spielen richtig krass, also gerade der Faktor Leveldesign, wie oft man da in große, weite Areale reinkommt. Und ja, also es gibt da nicht so diese offensichtlichen Wegmarker, die dich irgendwo hinführen. Und irgendwie schaffen die es so richtig subtil, dich dann trotzdem in die richtige Richtung zu leiten. Also obwohl ich ja jetzt auch nun, mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Videospielen habe, waren da echt so manche Level dabei, wo ich dachte so, krass, wie haben die das denn jetzt gemacht, dass ich da jetzt den Weg gefunden habe? Weil ich habe gar nicht gemerkt, wo hier in diesem Areal so die Schranken sind oder irgendwie die Wegleiter. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist irgendwie so richtig, richtig meisterhaft inszeniert und choreografiert, kann man wahrscheinlich schon fast sagen. Und auch diese so Momente, wo du wo du so verfolgt bist und irgendwie wegrennen musst vor einer Horde Infizierter zum Beispiel. Du bist dann auch in so einem Level, du bist dann irgendwie in so einem Wald oder in irgendeinem Gebiet und du rennst dann weg und du merkst halt, also du rennst halt wirklich in Panik weg und du siehst halt irgendwie nicht, okay, ich soll jetzt offensichtlich hier diesen Weg runterlaufen, um in Sicherheit zu kommen, sondern du rennst halt wirklich panisch weg und am Ende bist du halt richtig gelaufen. Und ich weiß dann halt echt im ersten Moment gar nicht so, wie haben die es gemacht, dass ich da jetzt nicht komplett falsch abgebogen bin. Also was waren so diese Sachen, die mich dann irgendwie auf den richtigen Weg geführt haben? Und das ist echt, also ich weiß nicht, wie sie das machen, wie oft sie das dann getestet haben müssen mit verschiedenen Spielern, um da irgendwie das hinzukriegen. Also ich finde das echt in vielerlei Hinsicht richtig beeindruckend und ja.
Das fällt mir auch häufiger bei Last of Us oder bei Naughty Dog Spielen auf, also gerade beim Part 2 jetzt vor allem, eben wie du schon gesagt hast, dass die Level-Design relativ weitläufige Level und du kommst dann trotzdem immer relativ problemlos ans Ziel und du weißt also nicht, wie habe ich das jetzt gemacht? War das jetzt so beabsichtigt vom Spiel oder gab es noch einen zweiten Weg? Wie haben die mich da jetzt so hingelotst? Und ja, also ich kann nicht zustimmen, auf jeden Fall. Das finde ich auch mal krass. Gut, dann können wir mal ein bisschen Stimmungswechsel machen zu was komplett anderem. Nämlich zu einem Spiel, was mir damals sehr viel Freude bereitet hat, in dem ich auch sehr viel Zeit rein investiert hatte, als es rauskam. Das ist nämlich Fall Guys. Das kam 2020 raus. Auch direkt in die Pandemiezeit geflogen wieder. So ein Battle Royale, Takeshis Castle im Endeffekt, mit kleinen Knubbelmännchen, die so rumwabern. So vom reinen Gameplay her, also wie sich die Figuren steuern, ist nicht gut. Also es ist einfach nicht gut von Fall Guys. Aber dieses, ja, sich nicht gut anfühlende ist eben so charmant auf der einen Seite und gleichzeitig auch so dumm, lustig, dass man das trotzdem weiterspielt und man denkt auch immer, ja gut, wir spielen halt alle solche komischen, rumwabernden Knubbelmännchen. Da hat keiner wirklich so einen großen Vorteil. Du hast eben nur deine Sprungtaste und kannst Leute greifen, das war's. Und durch diese Einfachheit, durch die verschiedenen Spiele, die es dann gab, es gab so Wettrennen zum Beispiel mit Hindernisparcours, es gab dieses komische Fußballspiel, wenn du das mal gespielt hast, wo gegen andere Teams so einen riesengroßen Fußball ins andere Tor befördern musst. Es gab dieses Hol die Eier in dein Nest und klaue die Eier von anderen Nestern oder klaue den Fuchsschwanz von anderen Leuten, Memory. Es waren so relativ simple Konzepte, die mir echt Spaß gemacht haben. Ich habe das dann echt so lange gespielt, bis ich dann endlich mal das Battle Royale gewonnen habe, also Erster wurde und dann auch ein paar Mal auch gewonnen habe. Irgendwann ist natürlich auch die Luft ein bisschen raus gewesen. Klar, wenn man dann schon gewonnen hat, wenn man alle Spiele gesehen hat, dann trägt sich das Gameplay dann auch nicht mehr so lang, es sei denn, du spielst natürlich mit Freunden. Aber ich fand es echt, vor allem, ich finde, das war so ein schöner Überraschungshit in einem Jahr, beziehungsweise in einem Jahr, wo halt eben die Pandemie angefangen hat, wo dann eben so ein Game rauskam, so ein Party-Game, was aus dem Nichts kam im Endeffekt. Und ja, also es war auch ein richtiger Hype damals. Also es kam so kurz nach, oh, was ist kurz vor, so gleichzeitig mit so Among Us, was dann auch ein richtiger Hype war eine Zeit lang. So Among Us und Fall Guys waren dann eine Zeit lang so die großen Multiplayer-Fun-Games, die man dann gespielt hat, wenn man im Lockdown zu Hause war. Ja.
Ich finde es interessant, dass du die ganze Zeit so in der Vergangenheitsform von Fall Guys sprichst, weil für mich ist das Spiel halt so gefühlt ein Jahr alt. Also ich glaube, der Xbox-Port und dieser Relaunch, der damit einher fiel, der ist jetzt, glaube ich, ein bisschen länger als ein Jahr her, also eher so anderthalb oder zwei. Aber auf jeden Fall war ich gerade überrascht, dass das Spiel 2020 schon rauskam. Weil für mich wirkt es halt deutlich jünger.
Ach, krass.
Und es ist ja auch echt noch aktuell. Also das hat ja immer noch seinen Battle Pass und seine Seasons mit diversen Kooperationen. Ich glaube, Epic Games hat das mittlerweile übernommen oder war damals schon Publisher, das weiß ich gerade gar nicht.
Genau, sie hatten es, glaube ich, aufgekauft, das Studio, und dann eben ja Fall Guys dann später auch zum Free-to-Play-Spiel gemacht.
Genau. Und ja, ich kenne es halt erst in dieser Free-to-Play-Fassung und mir ging es ja durchaus ähnlich, jetzt nicht mit diesem Lockdown-Kontext, aber ich habe es dann auch ja so 3-4 Wochen ziemlich intensiv gespielt, eigentlich so fast jeden Abend und dann jetzt aber auch länger nicht mehr. Also ja, irgendwann ist dann wirklich so ein bisschen die Luft raus und es hat dann so ein bisschen lang gedauert, bis dann neuer, frischer Content kam. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich Bock hätte, eine Runde Fall Guys zu spielen, dann wäre ich wahrscheinlich direkt dabei. Also es ist halt schon so ein Ding, was man dann doch immer mal wieder anschmeißen kann. Und was ja dann auch ein paar Copycats hinter sich hergezogen hat. Also ich glaube, dieses Stumble Guys, was es auch gibt, ist ja echt einfach eine Kopie davon, soweit ich weiß. Also ist auch so ein bisschen im Fahrwasser von Roblox natürlich geschwommen. Aber halt alles mit ein bisschen schönerer, also das heißt ein bisschen schönerer, einer deutlich schöneren Inszenierung, deutlich farbenfroher. Und ich finde, das ist echt ein gutes Free-to-Play-Online-Game. Also wenn man dem nicht abgeneigt ist, so, dann kann man sich das halt echt wirklich einfach mal runterladen, gerade als Free-to-Play-Titel und ein paar Abende richtig Spaß damit haben. Also es ist echt ein nettes, gutes Spiel.
Hat damals auch wieder einen Vorteil gehabt, dass es direkt im PlayStation Plus gelauncht ist und dann eben direkt die ganzen PS Plus-User hatte und dadurch eben dann wachsen konnte. Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen mit der Grund, wieso ich da nicht viel weiter gespielt habe, weil die zweite oder dritte Season, die kam, die haben ziemlich lange gebraucht, bis die dazu kamen, bis der neue Level, bis der neue Spielmodi dazu kam. Und da war ich dann schon so ein bisschen draußen. Ich glaube, es hat inzwischen auch so ein bisschen wie Rocket League, vielleicht Rocket League vielleicht ein bisschen größer, aber auch so eine treue Fangemeinde und so ein stabiles, ja, so eine stabile Spielergruppe, die dieses Spiel am Leben erhält. Und das ist eine coole Sache. Wie du schon gesagt hast, hat auch super viele Kollaborationen gehabt. Ich glaube, mit verschiedenen Fastfood-Herstellern auch. Nier Automata gab es diese Binde zum Beispiel, dieses Outfit von 2B und sowas. Also da gab es echt super viel noch. Ja, also Fall Guys, lustige Sache. Und anscheinend immer noch, zumindest in einer bestimmten Gruppe, relevant, ja. Ein anderes Spiel, was 2020 endlich rauskam, war Dreams von Media Molecule. Und das ist deswegen besonders, weil das Spiel wurde, damit kommen wir wieder auf die allererste Folge von uns, damals auf dem Reveal-Event zur PlayStation 4 enthüllt. Und dann erschien das Spiel eben zum Ende der Konsole. Was schon krass ist, dass sie so lange Zeit hatten, das Spiel zu entwickeln, dass sie auch die Zeit bekommen haben von Sony. Wahrscheinlich durch das Vertrauen, was sie durch Little Big Planet gewonnen hatten damals, kam dann raus. Und du hast eben schon Roblox erwähnt. Und es geht in so eine ähnliche Richtung, Dreams. Im Endeffekt ist es eine große, relativ zugängliche Spiele-Engine, mit der du eigene Games entwickeln kannst. Also quasi der ganze Little Big Planet-Editor-Ansatz nochmal, ja, viel, 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 viel stärker ausgebaut. Du hattest auch so eine Kampagne da, die ganz charmant war. Ich habe die auch durchgespielt. Das war so schon, also ich glaube, das ist so die Definition von Azi-Fazi, wenn man das so bezeichnen kann. Wo sie so ein bisschen zeigen, also wie vielfältig die Engine ist, die sie mit Dreams gebaut haben, was man da alles in diesem Baukasten bauen kann. Gibt es irgendwie so Brawler-Abschnitte, dann hast du irgendwie so Rhythmus-Abschnitte, dann hast du so Point-and-Click-Abschnitte. Und das Ganze war verpackt eben in so einer Story um so einen Jazzmusiker, der versucht, irgendwo aufzutreten oder der irgendwie daran zweifelt, ob er auftreten kann, irgend sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ging auch nur 2-3 Stunden, glaube ich, oder 3-4 Stunden. Also konnte man relativ schnell wegspielen. Und dann war man eben angewiesen auf die Kreationen, die Community quasi hervorbringt. Ich glaube, Media Molecule hatte so ein paar eigene kleine Spielchen auch in dem Online, also in so einem eigenen Online-Creator-Store, wo du eben kostenlos alle Spiele runterladen konntest oder alle Kreationen. Und da gab es echt super viel krassen Kram. Also ist klar, es gab diese üblichen, hier hast du ein Pokémon-Rip-Off, wo du eben dann Alabastia nachgebaut hast in 3D und dann so die ersten Spielminuten davon. Es gab auch irgendwie so richtig, richtig gute Kopien. Es gibt so ein Sonic-Game in Dreams, was, glaube ich, nicht schlechter ist als die normalen Sonic-Games, was richtig gut geworden ist. Es gibt auch richtig viele andere eigene Kreationen, die mir jetzt auch gar nicht, also wo ich den Namen gar nicht mehr weiß, wie die alle hießen. Man kann da super viel machen, von First-Person-Horror-Spielen bis hin zu Pixel-Art-Shoot-'em-up-Games. Also der ganze Baukasten war so stark eigentlich, was dem Ganzen leider zum Nachteil wurde. Das ist auf einer Plattform erschienen, die jetzt gerade ihre letzten Atemzüge hatte im Endeffekt, die dann ein paar Monate später von der PS5 abgelöst wurde. Und die Tatsache, dass das Spiel nie einen PS5-Port bekommen hat, was ich bis heute echt, also ich verstehe die Entscheidung dahinter nicht. Es stand wohl auch mal eine PC-Fassung im Raum, was perfekt gepasst hätte für Dreams. Also da hätte so viel geiler Shit bei rumkommen können, die dann auch anscheinend gecancelt wurde. Ja, und jetzt wurde, glaube ich, letztes Jahr angekündigt, dass sie die Content-Updates quasi stoppen. Also sie werden das Spiel natürlich noch weiter so supporten mit, was sie alljährlich machen, so die besten Level des Jahres und sowas auszeichnen von der Community. Aber es ist so ein bisschen vergeudetes Potenzial im Endeffekt leider bei Dreams gewesen. Da hat Sony, ich weiß nicht, ob sie im Endeffekt gedacht haben, ja gut, jetzt hauen wir es halt mal raus, aber wir unterstützen es nicht richtig. Was eigentlich die komplette falsche Herangehensweise ist bei so einem Titel, der so viel Potenzial hat, gerade auch so, ja, sowas wie Roblox vielleicht für Leute zu sein, die sich da mehr mit beschäftigen wollen, so richtig in die Spielentwicklung einzusteigen auch. Es war zwar schon relativ komplex, aber man konnte sich da schon gut, es gab super viele Tutorials in dem Spiel. Sie haben super kleinteilig alles erklärt, was du da machen kannst. Die verschiedenen Abhängigkeiten, die verschiedenen Baukästen, die Tools. Also ich bis heute wirklich schade, dass es quasi jetzt so geendet ist in einem Spiel, was so semi-erfolgreich war und nie so sein volles Potenzial ausschöpfen konnte.
Ja, ich erinnere mich als Paradebeispiel für Dreams an so ein Avatar, Herr der Elemente, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und auf Englisch, glaube ich, Last Airbender Spiel. was darin programmiert wurde und was ich so ein bisschen verfolgt habe auf YouTube damals. Das sah richtig gut aus.
Ach so, okay. Ich hatte nämlich auch eins gespielt, was richtig scheiße war. Deswegen, ja, cool, dass es auch gut ist.
Ich weiß nicht, inwieweit die das fertiggestellt haben oder so, aber es gab dann auf YouTube immer wieder so, so Demos quasi für so einzelne Spielelemente, die dann auch irgendwie auf Reddit rumgingen und Co. Und da habe ich das dann immer so ein bisschen mitbekommen. Und das würde mich interessieren, was daraus geworden ist. Aber ja, ich mag so Editor- und Baukasten-Games ziemlich gern. Da würde ich dann auch noch mal ein anderes Spiel in den Ring werfen, was 7 Jahre vorher knapp erschienen ist. Das war nämlich Project Spark auf Xbox. Stimmt, was ja sehr ähnlich ist tatsächlich vom Konzept. Ich glaube einfach mit ein bisschen weniger Budget, als es Media Molecule hatte. Aber ja, also im Grunde auch die gleiche Zielsetzung verfolgt hat. Also dem Spieler so ein Level Editor geben, so einen Malkasten, mit dem man sich Games zusammensetzen kann. Und das habe ich auch ziemlich viel gespielt und ziemlich viel verfolgt. Eigentlich wenig selber gebaut, also so gut wie gar nichts, wenn überhaupt mal so ein bisschen rumprobiert. Und das war damals schon so ein bisschen vor seiner Zeit erschienen, hatte ich das Gefühl. Oder gerade heutzutage denke ich mir, das hätte vielleicht heutzutage mehr Erfolg gehabt. Und das glaube ich tatsächlich auch bei Dreams. Also was du sagst, dass das halt auf so einer sterbenden Konsole sozusagen rausgekommen ist, das ist halt echt nicht klug gewesen dann von Sony. Das hätten sie halt direkt, das hätten sie halt direkt breit veröffentlichen müssen. Also heutzutage dann direkt Free-to-Play raushauen und dann echt auf allen möglichen Plattformen im besten Fall als Multiplattform-Titel platzieren und dann kann sowas halt auch richtig Erfolg haben, aber ist ein bisschen schade drum. Ich habe es leider auch nie selber gespielt. Ich habe es mir dann irgendwann mal in PS Plus gesichert und habe es dementsprechend auf Zugriff sozusagen bereit liegen, aber ich habe mich noch nicht rangewagt.
Also die Kampagne kannst du mal spielen, die zeigt so im Schnelldurchlauf ganz gut, was das Spiel so drauf hat. Ist auch nicht lang, wie gesagt, 2-3 Stunden vielleicht. Die vertanste Chance ist wirklich, das Ding nicht auf dem PC rauszuhauen, weil klar, du konntest mit dem PS-Controller, du kannst auch mit PSVR damals, glaube ich, mit den Move-Controllern, konntest du Level bauen und Charaktere 3D modellieren und alles. Aber sowas will man natürlich eigentlich am PC haben mit der Maus und Tastatur, im besten Fall. Deswegen hat es leider nie so sein ganzes Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube, Project Spark hatte damals auch ein relativ schnelles, unrühmliches Ende, oder?
Ja, so 2 Jahre oder so ging das schon. Also, okay. Also bis da die Entwicklung eingestellt wurde. Und da gab es dann auch relativ häufig Updates und neue Elemente, die du quasi verwenden konntest. Also es hatte schon eine Zeit lang guten Support. Und ich hatte damals auch das Gefühl, dass das eigentlich gut angenommen wird, so von der Community. Also dass da schon immer drüber gesprochen wurde. Aber ich glaube, die Refinanzierung hat es dann halt irgendwie nicht gehabt. Das war ja auch Free-to-Play und dann gab es so einzelne Sachen, die du dir halt dazu kaufen konntest, so Assets quasi. Das war, glaube ich, so das Finanzierungsmodell, wenn ich mich richtig erinnere.
Weißt du, ob es das für PC gab?
Das war, glaube ich, auch für PC verfügbar.
Okay, immerhin.
Ja, also so ein Titel, der dann auch 2020 eigentlich große Wellen schlagen sollte, aber dann es nicht wirklich geschafft hat, das war Marvel's Avengers. Also es ist ja auch eigentlich so in der Hochphase des MCU-Hypes dann auch erschienen, im Fahrwasser dessen. Und ja, also eigentlich war das prädestiniert dafür, dass der große Erfolg mit einzieht, aber dem war dann leider nicht so. Also das Spiel ist, glaube ich, auch heutzutage schon längst eingestellt und bekommt keinen weiteren Support mehr. Also es ist ein bisschen schade, weil ich fand es gar nicht so schlecht. Also ich habe es dann auch ein bisschen später nachgeholt, als es, glaube ich, mal im Game Pass war, wenn ich mich nicht irre. Und habe dann auch die Kampagne davon durchgespielt. Und es war halt im Endeffekt so ein, ich nenne es mal, einen soliden Brawler. Mit einer okayen Story, relativ viel Fanservice. Und das Gameplay war eigentlich auch okay und die Optik war schick. Aber was dem halt so wirklich, das Genick gebrochen hat, wie so vielen Games heutzutage, ist halt dieser Live-Service-Kram. Also das war einfach an jeder Ecke, wurdest du damit belästigt, dir da irgendwie welche Zusatzmissionen zu grinden und da Gegnerwellen kaputt zu kloppen. Also da hatte ich dann gar keinen Bock drauf. Für mich war das dann auch mit der Kampagne abgeschlossen und ich hatte mich da gar nicht rangetraut an diesen Live-Service-Kram. Aber so für die Kampagne an sich, kein Must-Play, aber konnte man schon machen. Also ich fand's okay. Es war halt irgendwie ein bisschen schade, weil weil die Charaktere halt auch nicht so cool designt waren. Also es war ja so sehr auf realistischen Look getrimmt.
Ja.
Aber gleichzeitig hast du natürlich die Filmvorbilder immer vor Augen und hast die damit abgeglichen. Und da, ja, hast halt schon die Unterschiede dann immer gesehen. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen wie so Cosplay angefühlt, was du da spielst. Und das war dann auch so ein Problem, finde ich. Aber im Großen und Ganzen war das schon okay. Also es wäre jetzt für mich kein Jahreshighlight und ist auf jeden Fall unter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber ja, ist halt auch irgendwie so ein bisschen schade, dass es halt nicht so seine Möglichkeiten genutzt hat. Und du hast es, glaube ich, gar nicht gespielt, oder? Bis heute.
Ich habe es auf der Gamescom damals gespielt, die Demo, die es damals auf der Gamescom 2019, glaube ich, gab. Und dann das fertige Spiel habe ich, glaube ich, die ersten zwei Level oder zwei, drei Level gespielt. Da bist du am Anfang mit Hulk unterwegs, glaube ich. Und davor noch mit Iron Man und so. Ja, ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht sehr weit. Von der Kampagne hört man gar nicht so Schlechtes. Also hast du ja eben auch gesagt, dass man das schon mal machen kann. Ich finde das Spiel ziemlich interessant jetzt heutzutage in der Rückschau. Also jetzt gerade mit Suicide Squad, was auch noch mal rauskam vor kurzem, dass das eben damals schon gezeigt hat, dass du die größte Marke der Welt im Endeffekt nehmen kannst. Und das dann trotzdem nichts bringt, weil die Leute keinen Bock auf diese Games-as-a-Service-Scheiße haben, wenn dann auch der Gameplay-Loop da nicht passt. Von dem, was ich gesehen habe, haben sie zumindest das besser hinbekommen, dass die Charaktere sich mehr angefühlt haben wie ihre Comic-Vorlagen oder ihre Filmvorlagen. Mhm. Im Gegensatz zu so einem Suicide Squad jetzt, was eben einfach ein Third-Person-Shooter bei jedem Charakter ist. Das kann man dem, glaube ich, zugute heißen. Ich glaube aber auch, dass das Spiel schon daran gelitten hat, dass es zu spät rauskam. Es wurde ja, ich glaube, 2017 oder 2016 schon angekündigt, so als die große Kooperation zwischen Square Enix und Marvel mit Crystal Dynamics, den Tomb Raider-Leuten als Entwickler.
Ich war richtig gehypt.
Ja, also eigentlich gute Vorzeichen, so richtig guter Entwickler, richtig große Marke damals. Also das war ja quasi kurz bevor Infinity War rauskam. Und ich glaube, es war auch der Plan damals, dass sie das vor oder zumindest um den Zeitraum von Endgame rausbringen, wo dann so der All-Time-Peak von Marvel im Kino war. Ja, hat dann ja nicht funktioniert. Es kam dann irgendwie eineinhalb Jahre später ungefähr raus, wo es also schon ein bisschen abgeflacht war. Ich glaube, Marvel musste damals auch viele Filme verschieben, wegen Corona und allem. Dass da irgendwie auch der ganze Superheldenzug so ein bisschen, also nicht abgefahren, klar, ist immer super erfolgreich, aber so diese Highs hat es einfach nicht mehr gehabt, was es damals war in der Popkultur. Und das hat dem Spiel natürlich nochmal extra geschadet. Es gab ja vor Ewigkeiten auf PS3 damals auch dieses DC Universe, dieses MMO, wenn du dich daran erinnern kannst, was auch ganz interessant war. Was auch relativ lang ging, ich glaube deutlich länger als Avengers, als Marvel's Avengers. Und das hat sich komischerweise länger gehalten als das, obwohl es ja nicht in einem Hype damals war. Also es war halt DC Universe, klar. Du hattest vielleicht die Batman-Spiele außenrum, aber sonst hattest du halt nicht viel. Und Marvel's Avengers verkackt dann eben so quasi schon bevor es released wurde. mit dem Konzept, was sie da drüber gestülpt haben, glaube ich vor allem. Ja, dieses Games as a Service, wo du verschiedene Missionen immer wieder grindest, wo du verschiedene. Ja, du hast zwar diese eine Hauptstory, aber eigentlich musst du wie in einem Destiny mehrere Missionen mehrfach grinden, um dein Lichtlevel hochzuziehen, um stärker zu werden. Was du halt auch nicht willst, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was man als Superhelden-Fan eigentlich haben will. Du willst eigentlich starke Charaktere haben. Du willst so ein Infamous spielen. Du willst jemanden haben, der coole Sachen macht, der einfach stark ist, der richtig krass austeilen kann und nicht irgendwie so ein Hulk, der dann Level 3 ist und gegen fünf Soldaten verliert, weißt du? Also,
ja,
ich finde, das Spiel ist einfach konzeptionell schon, da ist schon der größte Fehler begangen worden, dass es einfach nicht passt auf diese Marke.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, und dazu kommt dann noch, dass die Gegner, gegen die du kämpfst, halt auch nicht so super interessant waren. Das waren so Roboter im Endeffekt, also so Blechbüchsen, die du da kaputt haust, also ja, da hat halt echt so vorne und hinten immer wieder einiges nicht gestimmt. Und ja, es kamen da halt so viele Kleinigkeiten zusammen im Grunde, die dem halt so Probleme bereitet haben. Und ja, ist echt ein bisschen schade drum, weil, naja, es gibt halt genug andere Marvel-Games, die es halt besser machen. Zum Glück, also gerade so Spider-Man. Und was dann da eben auch noch angekündigt ist, mit Wolverine und Blade, die dann hoffentlich ähnliche Qualitäten erreichen. Mm. Ist halt echt schade, dass dann so ein Avengers-Game ja das dann irgendwie nicht hinbekommt. Aber es ist halt irgendwie auch grundsätzlich ein Problem, dass du das jetzt im Videospiel-Kosmos alles so ein bisschen zerfasert hast, dieses Marvel-Universum.
Ja, also, voll, voll.
Ja, ich fände es echt cooler, wenn das so ein übergreifendes Universum wäre wie in den Filmen und man da eben auch kooperieren würde in irgendeiner Form. Das würde dem Ganzen, glaube ich, auch helfen.
Das war ja dann auch ganz seltsam. Da hatten sie ja diesen Exklusivdeal auf PlayStation mit Spider-Man. Mhm. Wo man dachte, ja, okay, sie haben den Exklusivdeal auf PlayStation. Gut, dann können sie ja den Insomniac-Spider-Man einfach nehmen. Nö, sie machen einen komplett neuen Spider-Man, der sich schlechter steuert, schlechter spielt, schlechter aussieht als der Insomniac-Spider-Man. Und also da kann man sich nur an den Kopf fassen, wirklich. Also ich...
Ja, das ist halt auch seltsam, weil es ja auch in Spider-Man, da gibt es ja auch den Avengers Tower, also im Spiel auf der Map.
Ja, und genau.
Da gab es auch irgendein Collectible oder so, wo dann auch dabei stand, dass die Avengers gerade im Hauptquartier in San Francisco sind oder so.
Ja.
Und ja, das Avengers Game, das spielt ja auch dann an der Westküste. Von daher bin ich auch irgendwie davon ausgegangen am Anfang, dass das ein Universum ist, aber je, Pustekuchen.
Ja. Schade, schade, schade. Mal schauen, was die nächste Film-Comic-Umsetzung da wird. Also es müsste dann eigentlich Wolverine sein. Oder kommt da vorher nochmal irgendwas? Ich glaube nicht. Es dauert aber auch noch ein bisschen.
Blade kommt später.
Ja, genau. Dann würde ich nochmal auch eins von vielleicht so eins von den größten Underdogs des Jahres wahrscheinlich reinwerfen. Nämlich 13 Sentinels. Das ist von Vanillaware ein... Ja, wie nennt man es am besten? Es ist eine Mischung aus Adventure, bisschen Visual Novel und so Echtzeitstrategie-Passagen mit 13 Hauptcharakteren. Das sind alles so Studenten, Schüler in so einer japanischen Highschool, die aus, ich will ja gar nicht zu viel sagen über die Story, weil ich glaube, jedes Wort darüber ist eigentlich schon zu viel verraten, die aus seltsamen Gründen eben diese riesigen Mechs befehligen können und dann eben in den Krieg ziehen gegen, ich glaube, außerirdische Kräfte oder außerirdische Wesen, die eben die Erde angreifen, versuchen eben dies zu verteidigen. Und was zuerst sich richtig komisch anhört, hat bei mir echt richtig gut funktioniert dann doch im Endeffekt, weil du hast das Spiel so konzipiert, dass du eben deine 13 Charaktere hast, die in verschiedene Kapitel aufgeteilt sind jeweils. Das heißt, du hast einmal so ein, jetzt fallen mir natürlich die ganzen Namen von den Charakteren nicht mal einer, du hast, ich glaube, so ein Yusuke zum Beispiel einmal und der hat dann eben 10 Kapitel. Du schaltest aber erst die anderen Charaktere frei, wenn du bestimmte Kapitel von jeweils anderen Charakteren freigeschaltet hast. Und du schlüpfst dann auch jeweils immer in die Rolle von den Charakteren. Das ist dann viel Lesen, viel in der Highschool mit Charakteren sprechen, viel Story aufnehmen und so das ganze Mysterium von dem Ganzen herausfinden. Da geht es nämlich dann auch um Zeitreisen, da geht es um, ich weiß nicht mehr, ob es Parallelwelten, Alternativrealitäten waren, irgend sowas, die da so ein ganz großes Mysterium schaffen, was mich echt krass begeistert hat damals. Also ist so mit wahrscheinlich einer meiner Geheimtipps für Leute, die Bock auf so storygetriebene Adventures haben und mit dem Stil von Vanillaware nicht ganz abgeneigt sind. Obendrauf gab es dann eben dieses Echtzeit-Strategie-Gameplay, was ganz seltsam war, was ich echt nicht gut fand. Also es war so der Part, den ich nicht mochte, dass du eben so Top-Down-Sicht quasi so ein bisschen Tower-Defense-mäßig irgendwelche Städte verteidigen musstest. Also es war auch komplett abgekapselt von dem Visual-Novel-narrativen Geschichte-Story-Part. Und du konntest dir auch dann ansparen. Ich habe dann gesagt, okay, ich will erstmal die ganze Story jetzt spielen und dann hake ich quasi diese ganzen Kämpfe hintereinander ab, damit ich die weg habe. Die, keine Ahnung, 3, 4 wichtigen Kämpfe, die ich da machen muss. Und dann gehe ich zurück zur Story, damit ich das dann weitermachen kann. Weil es dann eben teilweise immer blockiert wurde, dass dann gesagt wurde, okay, jetzt hast du irgendwie, jetzt bist du an dem Storypunkt, jetzt musst du den und den Kampf mindestens erledigt haben, damit es weitergehen kann oder eben umgekehrt. Und ja, also ich, wie gesagt, ich will da nicht zu viel verraten. Es ist eine sehr interessante und sehr außergewöhnliche Story, wo man vielleicht zuerst denken würde, ah, das ist dieses typische japanische Highschool-Setting mit den typischen Klischee-Charakteren, was dann aber richtig wild wird noch teilweise später mit, wo es hingeht, was sie denn mit den Charakteren vorhaben, was da teilweise für Intrigen sind, welcher Charakter mit wem, mit was, was er vorhat. So eine richtig coole Mystery-Story, Mystery-Thriller-Story würde ich sogar schon fast sagen, die auf jeden Fall empfehlenswert ist für Leute, die da Bock drauf haben, ja. Coole Sache.
Ich habe viel davon gehört, aber ich habe es nie gespielt. Also Ja, ist echt so ein Ding, was an mir komplett vorbeigegangen ist, aber was sicherlich seine Qualität hat. Also da müsste ich mal bei Gelegenheit, wenn sich die mal geben sollte, mal näher reinschauen.
Ist halt leider schon so 30 bis 40 Stunden, glaube ich. Aber hat sich, also ich finde, es hat sich gelohnt, eben weil es relativ außergewöhnlich ist in dem, was es erzählt. Genau, dann haben wir hier noch mit einer der größten Releases des Jahres, mit eines der meistgehypten Games aller Zeiten wahrscheinlich auch wieder, nämlich den Release von Cyberpunk 2077, der dann auch endlich stattfand. Wann war das? Am 20. November oder so? Oder kam es im Dezember raus? Wurde auf jeden Fall nach etlichen Verschiebungen dann doch rausgehauen noch. Und ja, also klar, diese ganz Kontroverse kennen wir inzwischen mit: Wie lief das Game auf der Old Gen, also auf den Konsolen, über die wir gerade sprechen, auf der PS4 und Xbox One? War es ein relativ großes Desaster im Endeffekt. Also ich habe es leider nie auf der PS4 oder Xbox One ausprobieren können in seiner Vanilla-Version. Ich hatte es damals direkt auf der PS5 schon gespielt, weil es eben auch zeitgleich eben mit den neuen Konsolen rauskam. Aber ich weiß, dass es da sehr, sehr, sehr viele gab, die unzufrieden waren. Aber das Game an sich, so viel wie ich davon gespielt hatte, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört hatte, hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich weiß, dass du, Robert, auch ein ziemlich großer Fan von Cyberpunk bist.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist für mich mit das beste Spiel der letzten Jahre auf jeden Fall. Also, ich finde es herausragend gut. Also, aber um vielleicht mal vorne anzufangen, ich habe dann auch damals die Xbox One X-Fassung des Ganzen gespielt und auch durchgespielt. Und ich glaube ja auch so an die 200 Stunden lang mich damit auseinandergesetzt damals. Und ich kann halt nur für diese Fassung sprechen und sagen, dass die ganz gut lief. Also da hatte ich halt wirklich nicht diese Bug-Probleme. Und ich hatte auch, glaube ich, in den 200 Stunden einen Crash. Also das war halt wirklich im Rahmen des Tolerierbaren meiner Meinung nach. Habe natürlich gleichzeitig dann trotzdem diese Horrormeldungen so gerade von den Xbox One und PS4-Fassungen mitbekommen. Aber ja, ich habe halt damals schon immer gesagt und dafür plädiert, dass da unter der rohen Schale halt echt so ein Diamant schlummert, dem gerade ziemlich Unrecht getan wird im Bandwagon-Bashing aufgrund der technischen Ungereimtheiten. Und kann ja dann heutzutage auch sagen, dass ich da doch validiert wurde und ich glaube, dass sich da auch die öffentliche Meinung dann durch die technischen Verbesserungen, die es bis heute gab und gerade durch die Köln-Gen-Fassung dann doch gebessert hat. Also ich glaube, das haben jetzt mittlerweile echt viele erkannt, dass das ein tolles Spiel ist. Und es ist echt einfach eine super interessante Story, es ist eine interessante Welt. Es ist auch so vom Design her, finde ich, echt herausragend. Also dieses Night City und die Kultur, die da abgebildet wird, das ist echt auch sowas, was man selten sieht in Games in der Qualität, finde ich. Und auch in dem Detailgrad. Also ja, ich hatte auch kurz bevor dann jetzt das Add-on kam für Cyberpunk, ganz aktuell im letzten Jahr, dann auch Starfield gespielt. Und ich fand Starfield ja durchaus gut. Und muss aber dann auch sagen, als ich dann kurz nach Starfield dann das Add-on nachgeholt habe für Cyberpunk, da ist mir dann doch der Qualitätsunterschied, der Weltendesign angeht, dann doch sehr ins Auge gesprungen. Also das ist schon höchste Güteklasse im RPG-Genre, würde ich behaupten, was Cyberpunk da abliefert. Und es war damals schon 2020 für mich das Spiel des Jahres. Und ich würde auch heute noch so weit gehen, dass das eins der besten Spiele des Jahres ist. Klar, da hast du dann jetzt für mich rückblickend sozusagen dann auch The Last of Us Part 2, was ich dem auf jeden Fall mindestens messen kann. Das will ich auch jetzt nicht in Abrede stellen, aber ich finde, das ist trotzdem ein super gutes Spiel. Also ich kann das echt nur weiterempfehlen, wie ich auch schon so oft hier im Podcast gesagt habe.
Ja, ich habe das ja damals ich habe es relativ weit gespielt. Ich glaube, ich habe sogar die ersten zwei Drittel. Also ich war echt ziemlich weit im Spiel schon. Und dann gab es mehrere
Bugs, die so aufeinander gefolgt sind, die so ein bisschen, ja nicht game-breaking waren, aber es sind so Sachen passiert wie, ich habe die Mission gestartet, auf einmal war die Mission zu Ende. Sowas hatte ich dann, da habe ich gedacht, nee, also ich glaube, ich warte lieber, damit ich das Spiel auch richtig genießen kann. Hab's dann bis heute pausiert. Wie gesagt, also mir hat's bis dahin richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, so der größte Fan von diesem ganzen Inventar-Management und dem Ego-Shooter-Gameplay an sich. Das fand ich okay, aber fand ich es nicht so herausragend wie, ja, wenn wir jetzt im gleichen Jahr natürlich einen Doom hatten oder sowas. Also daran kann es sich natürlich nicht messen. Aber Story und Charaktere haben mich abgeholt. Und die Welt, es wurde ja auch viel kritisiert damals, dass es eben hauptsächlich so eine Kulisse ist. Finde ich in Ordnung. Also ich brauche jetzt keine Welt, wo ich in jede Tür reingehen kann, wo jeder NPC super reaktiv, wie in einem Rockstar-Game, auf mich reagiert. Mir reicht manchmal auch schon so eine nette, schöne Kulisse im Hintergrund. Was dann eben dem Game das Genick gebrochen hat, war eben wirklich dann diese Anfangsphase und die Berichterstattung und wie es performt hat. Und ich glaube, da hat CD Projekt Red auch ziemlich viel gelernt. Also ich glaube, das werden sie hoffentlich nicht mehr machen, sowas, dass sie das Game einfach zu früh raushauen. Mhm. Oder beziehungsweise, was eigentlich die viel bessere Variante gewesen wäre, hatten sie, glaube ich, damals auch erzählt, zumindest, dass es technisch eigentlich die bessere Variante gewesen wäre, dass sie einfach die PS4 und Xbox One-Version gecuttet hätten. Also das Spiel war ja deutlich anspruchsvoller, so was Hardware angeht, als das, was die PS4 und Xbox One damals noch hergegeben haben, 7 Jahre nach Launch. Da hätten sie sich viel, viel, viel Kritik gespart, hätten natürlich auf viele Verkäufe auch verzichten müssen, aber ich frage mich immer, was passiert wäre, wenn das Spiel jetzt frühzeitig auf PS5 und Xbox Series Only veröffentlicht worden wäre, was dann passiert wäre, wäre im Endeffekt. Klar, es gab immer so ein paar Sachen, die sie dann nicht eingehalten haben, wie Sachen, die im Trailer gezeigt wurden, alles und so ein Kram, klar, das gibt's immer, aber ich glaube, da hätten sie sich viel, viel Ärger erspart und auch viel, ja, sie hätten dem Goodwill der Leute nicht so nachrennen müssen, jetzt 4 Jahre lang. Ich meine, jetzt gerade in Phantom Liberty, jetzt eben mit der Expansion, die rauskam letztes Jahr, ich glaube, das war jetzt wirklich so final nochmal so der Wendepunkt, dass man sagen kann, das ist ein mindestens gutes Spiel auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also, so war es halt, so ist es halt. Und ja, ich bin gespannt. Es soll ja auch neue Titel in dem Universum geben. Also, sie arbeiten ja auch an neuen Cyberpunk-Games.
Genau, eins ist, glaube ich, in dem Studio, was sie in Amerika geöffnet haben, Nordamerika, was sich nur um Cyberpunk drehen soll, was aber wahrscheinlich auch noch, also ich meine, als nächstes steht ja bei CD Projekt erstmal der nächste Witcher-Teil an. Sie haben dieses Witcher-Remake noch vom ersten Teil, was auch noch ansteht. Aber wann das sein wird, also ja, mal schauen, ne?
Ja, und ob das dann auch wirklich alles rauskommt, was sie jetzt angekündigt haben, da würde ich zumindest auch mal dran zweifeln, also ob da nicht das eine oder andere Projekt noch gecancelt wird, da bin ich mir nicht so sicher.
Kann ich mir auch gut vorstellen, weil sie hatten ja, glaube ich, auch gemeint, sie arbeiten jetzt schon an einer neuen Witcher-Trilogie. Also zumindest haben sie es geplant, dass sie nicht nur einen neuen Teil rausbringen, sondern eine ganze neue Trilogie, an der sie arbeiten. Gleichzeitig so Spin-offs teilweise, glaube ich, auch noch. Und ja, eben gesagt, der neue Cyberpunk und ich glaube sogar noch eine neue IP auch noch für irgendwann in die Zukunft. Deswegen ist schon ambitioniert und ich glaube, das sind erstmal die Pläne für die nächsten 15 Jahre oder so. Deswegen ja, mal schauen, was sich da noch ändern wird.
Ja, ist schon heftig. Also, mal sehen.
Ja, das waren dann so die interessanten Titel für uns erstmal aus 2020. Wir werden noch über andere Titel sprechen, Games, die wir vielleicht jetzt vergessen haben, über Franchise, die wir vergessen haben, neue IPs und alles in einem kommenden Teil wahrscheinlich. Ich will zur Abschlussfrage von der Folge jetzt aber dich nochmal fragen, Robert. Mit 2020 ging der Lifecycle der PS4 und Xbox One ja im Grunde zu Ende, beziehungsweise wir haben eben den Stab übergeben an die neuen Konsolen. Wobei man das auch nicht so ganz sagen kann, weil die Cross-Gen-Phase der PS4 und Xbox One mit der PS5 und Xbox Series bis heute anreicht. Also wir sind jetzt ja nicht ganz 4 Jahre, aber wir sind im 4. Jahr der Konsolen, der neuen. Und wir haben immer noch PS4 und Xbox One-Ports und nicht zu wenige, also deutlich mehr als damals PS3 und Xbox 360. Siehst du, dass das ein Problem ist oder siehst du es eher positiv, dass die alten Konsolen noch weiterhin so supportet werden?
Ja, es ist natürlich eine Mischung aus beidem letztendlich. Persönlich ist es dann halt schon eher ein Problem, weil ich halt umgestiegen bin auf die neuen Konsolen. Und ja, ich glaube auch so die ganz großen Titel, die großen AAA-Titel, die kommen jetzt auch nicht mehr wirklich für die alten Konsolen. Also da sind sie jetzt mittlerweile seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren schon so weit gegangen, dass sie das abgekapselt haben. Und sagen, sie bringen das dann nur noch für Current Gen. Und ja, so kleinere Sachen wie so Vollgeist und so, dass das dann so auch Cross-Gen-Möglichkeiten hat und so weiter, das ist schon cool. Also da bin ich schon dafür, dass es dann auch so bleibt oder generell so im Multiplayer-Bereich. Ich glaube, bei Call of Duty ist es ja auch noch so, dass man Warzone auch konsolenübergreifend, generationsübergreifend spielen kann. Das ist schon eine gute Sache. Es ist dann halt immer so eine Einzelfallabwägung, ob das dann die Current-Gen-Fassung stark einschränkt oder ob dann letztendlich ja die Leute, die auf der alten Konsolengeneration verblieben sind, halt auch mitgenommen werden. Aber wenn man ehrlich ist, ist es dann ja nicht wirklich eine Fassung, die man spielen wollen würde. Also ich zumindest nicht. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie so ein Call of Duty Warzone auf einer Standard Xbox One laufen soll heutzutage. Das ist doch bestimmt so ein 20 Frames Ding mit SAPA-D Auflösung. Also ja. das kann doch gar nicht funktionieren. Und ja, wenn man es dann so aus Mitleid so ein bisschen macht und die Leute dann noch mitnimmt, finde ich das schon gut im Prinzip. Mhm. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wie groß da so die Spielerschaft ist, die das dann noch macht. Also das ist halt für mich total schwer einzuschätzen, ob man da jetzt auf die Hälfte der Spieler bei Call of Duty verzichten müsste, wenn man sagt, man bringt die Updates nicht mehr raus für Xbox One und PS4 oder ob das 10% sind. Das wäre halt für mich so eine Sache, die mich interessieren würde, ob man dann eigentlich auch guten Gewissens sagen könnte, so ganz ehrlich, ist jetzt auch mal Zeit, Abschied zu nehmen. Ja, das macht es halt schwer einzuschätzen.
Ich glaube, langsam merkt man es auch wirklich, den Wandel, dass mehr und mehr Games exklusiv für PS5 und Xbox Series rauskommen. Wir haben jetzt noch so, also gerade im letzten Jahr, sowas wie Resident Evil 4 Remake kam ja auch noch für die alten Konsolen raus. Gerade so japanische Produktionen, so Persona und sowas, klar, das kommt natürlich auch noch für die alten Konsolen raus. Ich glaube auch dieses Metaphor ReFantasy, was sie da noch haben. Ich finde es bei solchen Titeln okay. Wo es dann ein bisschen kritisch wird, ist bei sowas wie God of War Ragnarok, wo man dann schon noch merkt, dass das Spiel einfach zurückgehalten wurde von der alten Hardware. Wenn man dann sieht, dass sie trotzdem, obwohl es auf der PS5 erschienen ist, eben trotzdem noch so Dinge kaschieren mussten, wie Ladezeiten, indem sie irgendwie diese, klar, du hast wieder deine Spalten gehabt, wo du dich durchquetschen musst und so ein Kram und welche Baumstämme, die hinter dir zufallen, einfach weil das Game eben auf der alten Konsole noch laufen muss. Und ja, das ist eben hauptsächlich, um Ladezeiten zu kaschieren meistens. An sich finde ich es nicht schlimm, wenn dann eben noch zumindest so kleinere Titel supportet werden eine Zeit lang. Aus reiner, ja, egoistischen Perspektive, als jemand, der immer das Bestmögliche von einem Game sehen will, wäre es natürlich schon schön, wenn die irgendwann abfallen würden. Einfach damit sich die ganzen Entwickler auf die stärkeren, die aktuellen Hardware-Anforderungen ja konzentrieren können. Und gerade auch sowas wie SSD, was halt echt viel ausmacht, gerade was nicht nur Ladezeiten an sich, sondern eben auch, was dann wiederum das Level-Design beeinflusst. Hat man ja, wie gesagt, bei God of War oder bei einem Final Fantasy VII Remake spürst du es wahrscheinlich jetzt gerade auch, dass da teilweise echt viele so Passagen gibt, wo du dich durchquetschen musst irgendwo. Das sind alles Sachen, um Ladezeiten zu kaschieren im Endeffekt. Und das würde man natürlich auch anders designen, wenn es von Grund auf ein Game für die neue Generation wäre. Deswegen, also ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite natürlich cool. Auf der anderen Seite denke ich mir, langsam ist es auch mal Zeit, dass die PS4 und Xbox One in ihren ja vollständigen Ruhestand dürfen.
Ja, sehe ich genauso. Also gerade so diese Spaltenquetscherei, das nervt halt schon echt mittlerweile. Das ist, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Das hat sich auch verbreitet wie so eine Pest. Also,
ja.
Das so einzubauen. Bei Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, da gibt es das auch viel. Fällt mir gerade spontan ein. Das ist da auch so ein Ding auf jeden Fall.
Ach krass.
Ja.
Gab es Jedi Survivor nicht exklusiv sogar für PS5 und Xbox Series oder gab es noch für PS4.
Das weiß ich gar nicht.
Ich guck mal kurz.
Das weiß ich gar nicht.
Tatsächlich exklusiv für die neue Generation. Oh, okay. Dann haben sie
ja, gut. Haben sie das Stilmittel
verwendet, ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Gut.
Aber für mich ist das halt auch abgeschlossen. Also ich habe gar keine also eine PS4 steht noch bei meinen Eltern, aber meine Xbox One, die ist schon längst weg. Schon lange. Und ja, also für mich ist die Konsolengeneration halt jetzt echt schon lange vorbei. Also ich habe damit abgeschlossen, als die neuen Konsolen kamen. Ich bin dann niemand, der da so lange dranhängt und da noch weiter zocken will.
Ja, same. Ich habe meine Konsolen, meine PS4 Pro und meine Xbox One S damals auch verkauft, zeitig dann, nachdem ich die neue Konsole hatte. Ja. Und ja, damit vielleicht nochmal so als Übergang für die
Also als kleiner Teaser für die nächsten oder die nächste Folge, je nachdem, wie viel wir noch machen. Wir haben natürlich noch gar nicht über so Sachen geredet, wie die Mid-Gen-Upgrades, die Xbox One X und die PS4 Pro, wie das damals aussah. PlayStation VR kam raus. Wir hatten die ganze Live-Service-Geschichte, die damals geboomt ist mit Destiny. Wollen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie Game Pass groß wurde und der ganze Kram, die Abo-Modelle. Das sind also Sachen, die in der Generation aufkamen, die ganzen Trends, die aufkamen. Das sind so Themen, die wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge noch mal besprechen werden, aufgreifen werden. Und vielleicht noch so den einen oder anderen Titel, den wir vergessen haben, so ein paar Underdogs vielleicht, oder ein paar Sachen, die wir noch mal erwähnen wollen. Und dann können wir für heute erstmal Schluss machen. Damit haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz runden Abschluss hier mit dem Spieljahr 2020, dem Ende der, beziehungsweise dem Anfang der Ablösung durch PS5 und Xbox Series. Und ja, also wenn euch der Cast gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube, Power On, der Gaming Podcast. Lasst einen Kommentar da, was euch damals in der Generation beschäftigt hat. Was waren eure Lieblingsspiele? Wie fand ihr Cyberpunk damals zum Start? Wie fand ihr The Last of Us? Und so weiter. Lasst einen Like da und eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Und ja, dann sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.